Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Quentin Tarantinos, wievieltem? Ich glaube, 9. Film, 8. Film. Ich habe gar nicht mitgezählt. Once Upon a Time in Hollywood. Und ja, es ist die Geschichte von zwei Männern in Hollywood, natürlich Männern bei Quentin Tarantino, die ihre beste Zeit hinter sich haben. Der eine ist ein mittlerweile etwas weinerlicher Hauptdarsteller von Western und der andere ist sein Stuntman von Brad Pitt. Überraschend cool gespielt, ziemlich lässiger Typ. Und ja, lange Zeit, finde ich, geht der Film so langsam vor sich hin und ist so eine Art Nostalgie-Roadshow. Man kann einfach so ein bisschen so im Beiboot sitzen und die Zeitreise mitmachen. Irgendwann fängt es dann aber dann trotzdem an, eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, wir müssen gleich spoilern, beziehungsweise einen Spoiler-Alarm reinhauen, weil wir, glaube ich, sehr, sehr schnell über Dinge erzählen, die man vor dem Film nicht wissen sollte. So, jetzt bin ich mal gespannt auf euren ersten Eindruck. Axel, ich fange mit dir an.
Also, der Film hat für mich mein allerwichtigstes Kriterium im Kino erfüllt. Ich bin gut unterhalten. Ich bin da sehr bescheiden. Sehr viel mehr muss er zunächst mal nicht machen. Und das hat er erreicht, obwohl er wirklich eine unglaublich langsame Erzählart am Anfang hat. Du hast es gerade schon gesagt. Er lebt aber von vielen Details und er ist deswegen nicht banal, auch wenn er Alltägliches erzählt, weil er immer wieder so Dinge anreißt, die man dann so in der Fantasie sich weiterdenken kann. Die Charaktere haben irgendwas Gebrochenes und ich frage mich immer, verdammt, was ist das eigentlich für ein Leben, was die da leben? Das ist doch hohl oder irgendwie, wofür machen die das eigentlich? Und ja, deswegen möchte ich eigentlich dann wissen, wie geht das weiter? Ja, und dann entwickelt sich eigentlich erst so nach 2/3 des Filmes, bekomme ich dann mal eine Idee, was da noch für eine Story hinten dran stecken könnte. Und das baut eine enorme Spannung auf. Also das letzte Drittel des Filmes ist eine völlig andere Atmosphäre wie vorher. Ja, mehr kann man wirklich nicht verraten. Das ist eigentlich fast schon zu viel. Ja? Aber es hat mir gut gefallen.
Ganz kurz zur Atmo, über uns der kreisende Polizeihubschrauber, den haben wir nicht bestellt, der gehört hier sozusagen dazu. Der Film ist auch fast ausverkauft gewesen, das heißt, wir stehen hier in Mainz vorm Kapitol und es sind irgendwie noch mehrere hundert Leute auf der Straße. Ich mache mal mit Heidi weiter.
Ja, das Kino war erstaunlich voll für einen so schönen Sommerabend und bei einem so erstaunlich langen Film und es ist niemand rausgegangen, das muss man auch mal sagen, es war wirklich pickepacke voll. Du hast es ja schon angedeutet, der Film hat mehrere Ebenen. Und was mich natürlich fasziniert hat, waren alle diese Anspielungen auf alte Filme, alte Stories. Auch im Hintergrund hing da plötzlich in seinem Wohnwagen Anne Francis. Ja, also es gibt dauernd Anspielungen auf Dinge, mit denen man mal groß geworden ist im Kino und im Fernsehen. Und das ist schon faszinierend und das wird natürlich auf die nächste Ebene noch übertragen, weil er auch Rückgriff nimmt auf die Stars aus dieser Zeit, sofern sie eben noch am Leben sind. Wahrscheinlich der älteste Bruce Dern. Und das ist natürlich schon faszinierend, weil man immer das Gefühl hat, dass er dieses Kino und TV so liebt, dass er das unbedingt drehen will. Also diese Liebe kommt ganz stark rüber. Und dann hat er irgendwie versucht, da eine Geschichte draus zu stricken und das auf den Jahrestag der Mensenmorde zu legen. Und da wird es für mich jetzt ein bisschen komplizierter, weil man kann den Film einmal erleben wie eine Nummernrevue und sich damit abfinden, dass mal eine Nummer gut ist und die nächste vielleicht zu lang und längst nicht so gut wie die davor, aber in 2 Nummern hat man es dann wieder rausgerissen. Oder man kann von einem Film erwarten, dass er eine durchgehende Story erzählt und eine Spannung hält. Letzteres macht er nur am Schluss. Und man muss erstmal durch einen langen Film durch, dass es hinten einen Spannungsbogen gibt. Also insofern ist es sehr stark davon abhängig, mit welcher Erwartungshaltung man in diesen Film geht. Und er ist natürlich jetzt verglichen mit Pulp Fiction, ist er eher ein aufgedröselter Film, der genau nicht diese sehr lustigen Wendungen hat und genau nicht diese extremen guten Cut-Forwards, die eigentlich den halben Pulp Fiction Film ausmachen. Das bringt er nicht. Er ist also nicht der stärkste Tarantino, das muss man so sagen, aber da stimme ich meinem Vorredner zu, man unterhält sich ganz gut.
Das ist vielleicht auch der entspannteste Tarantino, habe ich mir überlegt. Also lange Zeit hätte ich auch mir so die Füße hochgelegt und in diesem sehr heißen Kino auch gern nochmal so ein eisgekühltes Getränk reingezogen und hätte da auch mich so entspannt gefühlt wie Brad Pitt am Steuer. Also kommt mir über lange Zeit des Films so vor.
So ging es mir gar nicht, sondern die ganze Zeit wird eine Spannung aufgebaut von unerfülltem Leben, die sich am Ende entlädt.
Ich gebe mal weiter an Andreas.
Also mir war er zu lang. Ich habe da drin gesessen, ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ja, es gab was zu lachen, aber er war mir einfach zu lang. Ich habe bei ganz vielen Szenen gedacht, oh, muss man jetzt so lange Autofahrten zeigen? Oh komm, das könntest du ja auch zusammenschneiden. Ja? Natürlich war das Absicht, das durchschaue ich schon, aber trotzdem, es war mir einfach zu lang und das Ende war dann halt schon wieder so, wo ich gedacht habe, ja, da musste ja noch was kommen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Es war ein schöner Film mit einem brutalen Ende. Ja, ich kann mich auch dem Axel anschließen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und gehe jetzt raus, ein bisschen ratlos, weil ich nicht so genau weiß, was will er mir jetzt eigentlich damit sagen mit diesem Film. Ja, also ja, es war ein Märchen, Once Upon a Time, natürlich, es war einmal in Hollywood, ja klar, das kann man sich so vorstellen, aber für mich ist unklar, was will er mir sagen.
Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, ich habe auch am Anfang oder sagen wir mal die erste Hälfte echt gedacht, was will der Film mir eigentlich sagen und spielt das eine Rolle? Also muss ich überhaupt irgendwas gesagt bekommen oder genießt es einfach jetzt hier, was da so passiert? Am Ende versteht man auch den Titel und versteht man auch, was Tarantino eigentlich will und man darf da, glaube ich, nicht so richtig die Geduld verlieren. Ich finde auch, dass er in dieser ruhigen Zeit auch was draus macht. Also er nimmt sich zum Beispiel Zeit, dass es drei Begegnungen zwischen unserem Stuntman und einer jungen Frau gibt. Und am Ende hat das eine Bedeutung. Und das funktioniert deswegen gut, weil es dann schon drei Begegnungen insgesamt gibt. Und dafür nimmt er sich auch die Zeit, das aufzubauen und dann auch so eine Geschichte zu erzählen mit einer achtjährigen Mitschauspielerin, die unser Rick Dalton kennengelernt, die für mich fast das Highlight vom ganzen Film war. Also er macht da schon was draus, aber lange Zeit weiß man nicht, auf was das alles hinauslaufen soll. Katharina.
Naja, die zwei Hauptdarsteller machen das ziemlich gut, ne? Die machen das richtig gut, die sind klasse. Ja, über den Schluss kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ist mir sehr lange nicht passiert, ich mir Augen und Ohren zugehalten habe und ich sozusagen die etwas blutigeren Abschnitte dann nicht gesehen habe. Ich finde auch, es zerfällt eben in zwei Stücke. Ich fand den ersten Teil nicht zu lang, weil ich irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt hingenommen habe, dass er sich in dieses Setting einfach total verknallt hat. Also ich finde die Art, auch wie er das mit den Farben macht und mit den Räumen und mit diesem Wechsel zwischen habe ich hier eine Requisite und habe ich hier wirkliches Leben. Also das ist auch eine Hommage an die Schauspielerei und ans Gewerbe und auch dieser Schauspieler, der einen Schauspieler spielt, der sozusagen mit der Schauspielerei aber diese Krise hat und von diesem Kind quasi aufgebaut werden muss. Das ist schon, denke ich, auch ein wichtiger Erzählstrang. Ob es diese Geschichte am Ende braucht, ich hätte die jetzt nicht gebraucht, sage ich mal. Aber vielleicht hat Heidi recht, dass die Spannung natürlich irgendwo hin muss. Dieser Bogen, den er spannt, irgendwo muss er den ja auch festklemmen am Ende. Für mich war das keine naheliegende Lösung. Für mich hat es ganz viel von dem weggeblasen, was vorher bei mir sozusagen ans Laufen gekommen war. Aber ich bin jetzt auch kein Tarantino-Fan und habe wenig Übung mit seinen Filmen. Vielleicht ist es für jemand anderen nochmal wieder anders. Also ich habe, wie gesagt, die ersten zwei Drittel mir sehr gerne angeguckt.
Spätestens jetzt müssen wir einen Spoiler-Alarm reinsetzen. Ich glaube tatsächlich, dass das Ende das war, was Tarantino angetrieben hat. Dieser schon fast infantile Gedanke, was wäre, wenn die Manson-Family-Mörder nicht zu dem Haus von Sharon Tate gegangen wären, sondern zum Nachbarhaus, wo irgendwelche Freaks und coolen Leute sind, die es schaffen, das zu überleben. Und Sharon Tate wäre nicht gestorben, die Katastrophe wäre abgewendet gewesen. Ich glaube, das ist so der Kick, der ihn die ganze Zeit angetrieben hat. Und dann erzählt er mit all dieser Liebe zu den Details und zu den Zitaten und zu der Zeit und zu den 50ern und den 60ern praktisch den ganzen Weg dahin. Ich glaube, das ist das, was Tarantino tatsächlich angetrieben hat. Und das hat ein bisschen was Infantiles, Naives eigentlich, so ein Wunschdenken. Und dann macht auch der Titel Once Upon a Time in Hollywood auch plötzlich Sinn, weil wir ja am Ende merken, dass wir in einer märchenhaften Parallelrealität gelandet sind. Harald, wie hast du es empfunden?
Da lässt sich Zeit, die ersten zwei Drittel, und im letzten Drittel kommt nochmal die Action, will ich mal sagen. Was mir aufgefallen ist der Cast von den einzelnen Personen, zum Beispiel Steve McQueen. Sah aus wie Steve McQueen. Ja. Roman Polanski. Genauso hab ich mir vorgestellt in den 70er Jahren. Auch die anderen Charaktere, also das Casting war sehr gut. Was schön war, ist, dass man nochmal gesehen hat, wie die in den 60er und 70er Jahren gedreht haben. Mit den ganzen Kulissen, Kulissenschieber, den Scheinwerfern, den Kameras, allem, was dazugehört. Und was auch noch toll war, die Musik. Die hat wirklich zu jeder Szene gepasst. Und was das Highlight für mich war, sozusagen, war doch mal der Abspann. Weil der war genau in dem Stil gehalten, wie damals in den 50er, 60er Jahren die Filme gezeigt wurden. So mit diesen Punkten, also Name, Punkt, 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 und da hinten der andere Name. Und in Klammern, wie Heidi schon gesagt hat. Toll.
Absolute Liebe zum Detail. Und das mit der Musik war echt schon eine Nummer in Revue, ja. Aber wo du absolut recht hast, ist, ich glaube, Damien Lewis heißt der britische Schauspieler, der verblüffend nach Steve McQueen aussieht. Da war ich auch echt baff. Karin, wie hat es dir gefallen? Warst du zufrieden nach den 3 Stunden jetzt?
Also das, was Heidi gesagt hat, dass es eben viele Zitate gibt aus Filmen. Es gibt aber auch viele, ja, ich sag mal, der ganze Film ist eine Aneinanderreihung von Lektionen, wie man Filme baut oder wie man Filme macht. Eine Lektion an Dramaturgie. Ja, also da ist alles drin, von Komik über Suspense, Hitchcock-Zitate habe ich gesehen. Und natürlich auch der Schluss ist so, wie eben Filme in der Zeit oder wie Hollywood-Filme eben sind. Die Guten siegen, die Bösen sterben, ja, also gewinnen nicht. Eben nicht, wie es damals im richtigen Leben war. Da hat ja Sharon Tate eben nicht überlebt, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das eine gute war. Jedenfalls wird es immer so dargestellt, und die Mansons halt die Bösen. Ja? Und von daher auch zum Schluss die Konsequenz, auch da wieder Filmzitat, und er hat da seine Stunde, seine Lehrstunde, wie man Filme macht, wie man Filme baut, genauso beendet, wie er den ganzen Film durchgezogen hat. Ja? Ob ich zufrieden bin, kann ich nicht sagen. Ich hatte keine Erwartung. Ich hatte eine Erwartung, dass nämlich irgendwann eine Tarantino-Szene kommt, also eine brutale, mit reichlich Blut versehene Szene. Ich habe sie schon früher erwartet, da hat er mich echt verarscht. Ja? Also das hat er echt hingekriegt.
Hat uns lange hängen lassen.
Ja, genau. Ich habe mich aber auch spontan am Ende des Films geärgert über ihn, hab wirklich gedacht, oder auch zum Andreas gesagt, muss man jetzt fast 3 Stunden da drin hocken, um dann eben zu diesem Spannungspunkt oder zu der Erlösung dieser Spannung zu kommen. Also für meinen Geschmack hätte es auch ein bisschen kürzer sein können.
Aber es ist halt auch so eine kleine Wunscherfüllungsmaschine für Quentin Tarantino. Uwe.
Also, echtes Männerkino. Frauen spielen keine Rolle. Schlampen, ne? So wie es sich, da ist die Welt noch in Ordnung, so in Amerika, ne? Also, das ist doch so eine Art Wiederherstellung, ne? So. Wir Männer sind die Memmen, und jetzt stellen wir es wieder her. Jetzt sind wir mal wer, ne? Weil wir einen Brad Pitt haben und einen DiCaprio, der für uns richtig schön Ersatz spielen. Toll. Also dann muss ich nur sagen, hat mir der Hund sehr gut gefallen. Also ganz großartiger Hund, muss ich sagen. Der Hund, der wusste ganz genau, wo er hinbeißen soll. Ich war begeistert. Und das ist auch insofern wirklich echtes, tolles Hollywood-Kino, weil auch die niederen Instinkte natürlich auch bedient werden. Also wir haben Männerkino, wir haben niedere Instinkte, wird alles toll bedient.
Die Frage ist, wie viel Sarkasmus oder Ironie steckt jetzt bei dir drin, beziehungsweise steckt bei Tarantino drin? Also hat er irgendwie eine Distanz dazu, dass er hier so eine Männergeschichte erzählt und alte Werte wieder mit seiner Nostalgie durchzieht? Oder hat er das nicht? Oder ist es wie bei Scorsese und Wolf of Wall Street, wo man keine Art von Distanz sieht? Aber das ist, glaube ich, das werden jetzt die Tarantino-Fans wieder ganz anders beantworten als andere.
Der ist, muss man schon sagen, der ist sehr differenziert. Wenn ich mir so überlege, ne, ich schmeiße Hippies, jetzt 50 Jahre Woodstock, ne, wo wir 500.000 Menschen haben, die friedlich miteinander es irgendwie ein tolles Auskommen haben und so weiter. Das ist das, was ich jetzt im Kopf habe. Und die werden in denselben Topf und in dieselbe Schublade geschmissen mit irgendwelchen Satanisten-Arschlöchern. Ja? Also, ja, so, das war's.
Danke für diesen Ausbruch, Uwe. Ich denke, da läuten wir den richtigen Leuten die richtigen Glocken. Gut. Okay, ihr Lieben, habt ihr noch was? Ansonsten machen wir noch eine Punkterunde. Und Uwe, du darfst anfangen mit den Punkten.
Oh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, für die Geschichte und für die Story und so weiter gebe ich ihm vielleicht 3 Punkte. Und für die Erzählweise und für alles Sonstige gebe ich ihm 10.
7 von 10, weil er so arme, schwache, gebrochene Männer zeigt.
Also ich gebe auch 7 Punkte und der Hund kriegt 11.
Also ich gebe 5, weil ich einfach mit der Geschichte nicht gut klarkam, aber fand jetzt, dass die Bilder toll sind und die schauspielerische Leistung ganz hinreißend.
Ich gebe ihm 7.
Ja, bei mir auch 7.
Ja, ich glaube, mit 7 kommt er wirklich gut weg.
Ich schließe mich auch den 7 an. Das war unser erster Eindruck von Once Upon a Time in Hollywood. Ich sage euch vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Dankeschön.